Matthias. Heute ist wieder soweit, dass Matthias und ich hier dienen dürfen. Das ist irgendwie immer, weil das ja nicht geplant war, dass ich heute predige. Ist manchmal echt so, dass Matthias und ich einfach, Matthias hat Einleitung und ich darf dann predigen. Das ist schon öfters passiert, ohne dass wir es geplant haben. Und ich habe mich gestern echt gefreut, wo ich es gehört habe. Und ich sage, ah ja, passt, alles gut. So, ich möchte euch auch begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Markus Scheck und ich möchte euch, bevor ich die Predigt halte, ein bisschen erzählen von uns meiner Herfahrt. Als ich so Richtung Riechen, ich war ja Gemmingen, Riechen, Ittlingen, so meine Fahrt hierher, habe ich gesehen, wie die Bauern die Saat ausbringen mit ihrer Sämaschine. Fahren und da kam dann irgendwie doch wieder so der Bauernsohn oder Bauernjunge hoch in mir, wie ich früher einmal am Acker stand und meinem Vater zugeguckt habe, gewartet habe, weil ich vielleicht den Bulldog hingebracht habe oder das Saatgut hingebracht habe. Und da habe ich immer noch so ein Bild, dass ich da vor diesem Acker, der frisch eingesät wurde, einfach mal ein Stück Erde in die Hand nahm. Und jetzt habe ich gedacht, oh, da war so ein Feld, das war riesengroß, also so weit das Auge reichte, frisch eingesät, also der Bauer hat es richtig sauber gemacht, die Spur war richtig akkurat eingestellt. Und dann stand ich da, habe diese Erde in die Hand genommen und habe gedacht, wow, da ist Aussaat oder da ist Saat gesät worden. Eine Saat, damit am Sommer Frucht dasteht. Irgendwie habe ich das so als Bild gehabt, dass jetzt auch eigentlich durch das, dass wir im Gottesdienst sind, durch das, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen oder bewusst hergekommen sind, um Worte von Gott zu erfahren, dass es wie eine Saat ist. Und dass Gott zu seiner Zeit die Frucht hervorbringen wird. Das fand ich einfach ein gutes Bild. Und das Feld, das war so riesengroß. Das wird mal richtig gut Frucht bringen. Und so wie ihr hier sind, wird jeder auf seine Weise, auf seine Art Frucht bringen. Ja, der Apfel, das Saatkorn vom Apfelbaum wird Äpfel hervorbringen. Und das vom Weizenkorn wird wieder Weizen hervorbringen. Jeder nach seiner Art. Und keiner von euch kann irgendwie sich vergleichen mit dem anderen, weil jeder hat so seine eigene Art und wie auch Gott ihn führt in seinem Leben. Und das einfach als Vorworte. Denn den Text, den wir heute haben, das steht in Markus 14, oder was war's? Markus 14, ab Vers 26. Noch kurz einen Rückblick, die letzte, wo wir da aufgehört haben, das hat ja der Dave, hat die Predigt gehalten, wo das Passamahl gefeiert wurde, wo Jesus das Passamahl feierte mit seinen Jüngern, das letzte Passamahl, wo Jesus einfach in die Runde sprach, wo uns der Dave ja damals mitgenommen hat und diesen Schrecken eingejagt hat, ja, wo er gesagt hat, mir sind 30 Euro geklaut worden, ja, und einer von uns hier ist der Schuldige. Ja. Er hat es zum Glück nur konstruiert, wie die KI oder wie. Aber da war doch ein Schrecken da. Ja. Dieser Schrecker, wo Dave ja eigentlich uns zeigen wollte, wie wohl dieser Schrecken bei den Jüngern war, die da saßen. Und wie sie dann das Passa gefeiert haben, wo auch Jesus das, was wir auch gerade mit dem Abendmahl gefeiert haben, vielen Dank, das war einfach auch mit den Liedern so gut gepasst, an was wir heute auch trinken wollen oder was wir besprechen wollen, dass Jesus gekommen ist, um zu sterben, um sein Blut zu vergießen, um sein Leib zu geben. Und das alles, das ist irgendwie so irre, diese Stimmung, die muss wirklich ein bisschen so aufgeladen sein, die muss so bedrückt gewesen sein. Ja? Einerseits sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und er sagt aber nicht, wer. Und dann sagt er, dieser Wein und dieses Brot, das wird auch ein Schlüssel sein für euer weiteres Leben. Das wird ein Schlüssel sein für eure Errettung. Ich mein Name wird so groß sein, ihr werdet euch das nicht vorstellen können. Und dann, als die Zeit vorbei war, sang sie ein Loblied und das ist der Vers 26, wo wir heute anfangen wollen. Und ich möchte gern diesen Vers lesen oder ich würde gern zuerst anfangen bei was anderem. Ich möchte, dass wir Jesaja 53 im Kopf haben. Jesaja war ein Prophet, circa 700 vor Christus gelebt und prophezeit. Jesaja, ein großer unter den Propheten. Und der hat schon 700 vor Christus dieses prophetische Wort über Jesus ausgesprochen und über das, was er tun wird. Und irgendwie fand ich diesen Gedanken so irre, dass Jesus ist ja Gott. Gott ist der Vater, Gott ist der Heilige Geist. Als diese Prophezeiung ausgesprochen wurde, war Jesus der, der es eigentlich Jesaja übermittelt hatte. Jetzt fangen wir mal einen Schritt nach dem anderen, dass ihr meine Gedanken nachgehen könnt. Jesaja 53 möchte ich gern lesen. Im Ganzen, weil ich gern hätte, dass ihr das einfach im Kopf habt, dass da eine Prophezeiung sich erfüllen wird in unserem Text. Jesaja 53. Wer hat, und heute werden wir manchmal viel Text, Bibeltext lesen, das ist aber auch einfach ein bisschen so der Garant dafür, dass ich auch biblisch predigen werde. Ja? So da. Manchmal habe ich schon in Predigten manchmal den Eindruck, die Prediger hören sich gern selber predigen und wenn sie den Bibeltext lesen, die lesen sie ganz schnell, dass sie wieder zu Wort kommen. Ja? Und eigentlich soll es ja anders sein, oder? Mal gucken, ob ich es hinkriege. Aber jetzt, Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen sei er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute austeilen, wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Soweit die Worte Jesajas, so circa 700 Jahre vorher, bevor wir das lesen, was jetzt kommt. Und ich lese aus Markus 14 ab Vers 26. Markus 14 ab Vers 26. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Herr zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sich sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Und sogleich, während er noch redet, kommt Judas, einer der Zwölf, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es, den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht: Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen? Aber damit die Schriften erfüllt werden. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm. Und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Den jungen Mann, der da nackt auf der Flucht ist, den lassen wir jetzt mal laufen und gucken mal, ob wir später nochmal auf ihn zurückkommen. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das ist so die Einleitung zu unserem Text heute. Was wohl Jesus für eine Stimme hatte, wäre vielleicht für Simon interessant, wenn er als Musiker darüber nachdenkt, wie sang wohl jetzt Jesus? Hoch, tief. Als das alles vollbracht war, er, das seine Jünger gesagt hat, er das Abendmahl ausgeteilt hat, sangen sie ein Loblied. Ein Loblied kann so viel verändern manchmal. In einer Situation, wo man bedrückt ist oder nicht mehr weiter weiß. Und dann kommt dann vielleicht manchmal ein Lied in den Sinn. Ein Lied des Lobes, wo eigentlich gar nicht passt zu der Situation. Am liebsten würde man jammern und träge sein oder ängstlich sein. Und dann kommt aber dieses Lob. Und wir sollen ja auch unserer Seele zusprechen. Lobe Gott, meine Seele. David sagt es öfters in seinen Psalmen. Lobe Gott. Ich finde es manchmal schwierig, zu meiner Seele zu sprechen. Sei nicht betrübt, meine Seele, sondern lobe Gott. Oder lobe Gott, denn ich werde ihn auch noch loben. Das sind so Dinge, wo ich mir selber zuspreche, wo ich selber meiner Seele sagen soll, lobe Gott und sei nicht so jämmerlich, denn Gott ist hier. Und als sie dieses Loblied gesungen hatte, gingen sie raus, machten sich auf den Weg. Und während sie auf dem Weg waren, spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Auch ein prophetisches Wort aus Sacharja 13, Vers 7 steht es. Es ist immer wieder, wenn Jesus Dinge ausspricht, prophetische Dinge sagt, die sich dann erfüllen werden oder die durch ihn erfüllt wurden. Wie auch letzte Woche oder vorletzte Woche, wo Jesus sagte, einer von euch wird mich überliefern. Einer von euch wird mich verraten. Keiner konnte sich's vorstellen. Einer wusste es. Und doch werden wir in der weiteren Geschichte und das, was wir heute gelesen haben, sehen, dass sich diese Geschichte oder dieses prophetische Wort oder diese Erkenntnis von Jesus, dass er das schon von Anfang an wusste, dass es sich erfüllt hat. Und er wusste auch, wie sich seine Jünger verhalten werden. Nämlich wenn das alles geschieht, wenn er gefangen genommen wird, wenn er tatsächlich weggenommen wird von ihnen, was bleibt da noch für die Jünger? Und eigentlich ist so eine logische Reaktion von den Jüngern gewesen. Weg, ich will nur weg, ich komme mit dem nicht klar, was da jetzt passiert, weil sie sind ja mit Jesus gegangen. Sie sind mit ihm. Und dann sagt Jesus das vorher, es war noch gar nicht geschehen. Und dann sagt er dieses Wort. Und die Schafe werden zerstreut werden. Aber dann immer noch dieses weitere Wort. Aber nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Das wird noch nicht das Ende sein. Wie oft sehen wir in unseren Problemen, unseren Schwierigkeiten das Ende? So geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir sind da nieder, wir sind K.O., wir sind im Grund ausgenockt. Und die Angst und die Furcht, die nimmt uns total den Boden unter den Füßen weg. Aber Jesus sagt, nachdem, das sagt er zu den Jüngern und das sage ich auch euch, es wird ein Nachdem geben. Eine Sache, wo mir auch bei der Vorbereitung so klar wurde, wenn wir über Judas Iskariot sprechen, wie kennen wir ihn alle? Judas ist der Verräter. Wie viel Lebenszeit hatte Judas? Und wie viel Zeit hatte dieser Verrat in seinem Leben eingenommen? Und ab diesem Zeitpunkt hieß er nur Judas der Verräter. Es gibt Dinge, das fand ich irgendwie so krass, gibt es Dinge auch in unserem Leben, wo wir einmal eine falsche Richtung eingeschlagen haben, ein falsches Wort ausgesprochen haben, etwas getan haben, wo wir nicht wieder gut machen können. wo der andere uns anguckt und sagt, das ist Judas, der Verräter. Setz deinen Namen ein und noch was anderes. Das finde ich so krass. Und dann kommt Petrus in die Situation. Er sagt, alle werden sich, oder die Schafe werden zerstreut werden. Und wer, wenn der Hirte geschlagen ist. Und dann Petrus. Er überrascht mich immer wieder. Der ist einfach, er ist ein Hammer. Petrus aber sprach zu ihm, wenn sich alle, wie wenn der Tobi aufstehen wird, wenn sich auch alle hier gegen Jesus stellen, ich nicht. Und dann sagt, wenn Jesus ihm gegenübersteht, doch, Tobi, du wirst es tun. Wenn ich mit dir sterben würde, würde Tobi sagen. Und dann alle, ja, ja, genau, also ich mache das ja auch. Ja. Man kann sich irgendwie so nicht vorstellen, dass Jesus, es ging schon 3 Jahre mit den Jüngern und er hat sich als wahrhaftig, er hat sich als wahr und alles, was er sagte und was er tat und aussprach, gab Heilung, gab Dämonen wurden ausgetrieben. Aber Petrus, der ist einfach immer irgendwie noch in seiner Art so allwissend oder so überzeugt von sich, dass er dann sagt, wenn sich auch alle an mir ärgern, an dir ärgern werden, Jesus, ich nicht. Ich werde sogar für dich sterben, Jesus. Wenn es so weit kommt, ich werde an dir festhalten. Ganz aus nachdrücklich sagt er das nochmal, 2 Mal. Man kann vielleicht einmal so eine Sache mal raushauen und sagen, ah, blöd, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber das 2. Mal zu, dann nochmal raus zu posaunen, da meinst du es schon ernst, oder? Also das ist ernst. Also ich glaube, Petrus war auch wirklich überzeugt davon. Matthias, weißt du, aus welchem Holz du geschnitzt bist? Weißt du, Martina, aus welchem Holz du geschnitzt bist? Weiß ich, aus welchem Holz ich geschnitzt bin? Wisst ihr es, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid? Wenn die Welle kommen, die euch runterdrücke, die euch überspülen wollt, die unkontrollierte Sache, die auf euer Leben auf einmal eingeprallt ist, oder diese Krankheit da ist, die nicht wegzureden ist, oder dieser Zorn, der an euch ist, und diese Bitterkeit, diese Unversöhnlichkeit, wenn das in eurem Leben da ist, und ihr dann ruhig werdet und euch selber betrachtet, was das mit euch macht, dann erkennt ihr ein Stück weit, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Und dann dürft ihr Gott danken für diese Erkenntnis. Denn diese Erkenntnis, die ihr dann habt, wird euch weiterbringen, wie jeder gute Tag, wie jedes Gelingen in eurem Leben. Weil ihr auf einmal erkennt, wer ihr wirklich seid, wer ihr in euch seid, wer ihr seid. Wir stellen ja gern etwas dar. Also ich stelle mich gern so dar, dass ich gut und nett bin und ihr denkt, was für ein netter Kerl. Ja? Aber wer bin ich, wenn die Tür hinter mir zugeht, in meiner Wohnung? Wer bist du, wenn die Tür hinter dir zugeht? Bei deiner Familie. Wer bist du da? Bist du da der Unversöhnliche, der Zornige, der motzt über das Essen oder der motzt über den Mann oder über die Frau, der auf einmal so eine ganz andere Art hat wie im Gottesdienst, Irgendwie, das ist so zwei total andere, total verschiedene Bilder, obwohl es eine Person ist. Aus wessen Holz bist du geschnitzt? Und es ist so gut und so stark eigentlich. Und ich sage es nicht nur einfach lapidar. Ich will nicht, dass ihr schlechte und böse Zeiten erlebt, wo ihr sagen müsst, sie gefallen mir nicht und ich hasse sie. Ich will nicht da drin stecken. Aber diese Zeit bringt etwas hervor, in euch, da begegnet euch Gott, der legt den Finger in diesen wunden Punkt und ihr erkennt euch selbst. Und wie werden es, wenn wir das Leben von Petrus betrachten, so stark sehen, was auf einmal aus ihm wurde, diesem Petrus. Aber da möchte ich nicht vorgreifen. Aber das war mir so ein Bild drin, dass wir oft so sagen, wir haben erkannt und ich weiß, wer ich bin und ich weiß. Und dann kommen die Dinge in unser Leben. Dann erst erkennst du, wer du wirklich bist. Und nach diesem Gespräch, wo Jesus das aussagt und Petrus so reagiert hat und alle anderen auch ebenso, aber sprachen auch alle andere, kommen sie an dieses Gut. Also sie kommen eigentlich an das Ziel an, wohin sie wollen. Oder an dieses Grundstück mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und dann geht er ein Stück weiter und er nimmt drei Stück mit, Petrus, Johannes und Jakobus. Mit denen geht er nochmal ein Stück und mit denen spricht er nochmal ganz eindringlicher. Und irgendwie hatte ich diesen Eindruck auch beim Vorbereiten, dass wir da ganz tief auch in den Menschen Jesus reinblicken dürfen heute. Jesus war Gott, er war Gottes Sohn, der auf die Erde kam, der die Herrlichkeit beim Vater verließ und wie ein kleines Baby oder als kleines Baby zu uns kam. Maria als Mutter hatte von uns Menschen, also für uns Menschen und Josef als Vater. Und er aufwachsen ist wie wir. Und doch Gott war, vollkommen war. Und dann sagt er zu seinen Jüngern auf diesem Weg, oder er fing dann an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Diese Stimmung, die geht nicht mehr weg, die da entstanden ist, wo dieses Abendmahl gefeiert wurde, wo Jesus sagte, einer von euch wird mich überliefern. Und jetzt sagt er, ich bin sehr bestürzt und geängstigt. Oder er reagiert bestürzt und geängstigt und er sagt, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Das ist auch das Wort, wo Jesaja schon ausgesprochen hat, was wir gerade eben gelesen haben. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Da ist eine Angst da, da ist ein Druck da. Und dann sagt er noch zu den dreien, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und fiel auf die Erde und betete. Er lief, konnte nicht mehr irgendwie laufen, es drückte ihn auf den Boden und er fiel auf die Erde. Aber dieses Wort vorher zu seinen Jüngern, bleibt hier, wie sagt er, bleibt hier und wacht, wacht. Bleibt hier, bleibt wach. Auch wieder so ein Moment für die Jünger, wo ich denke, Johannes, Petrus und Jakobus, als sie nachher später über diesen Moment nachdachten, wurde es ihnen ganz schwer ums Herz, weil sie überhaupt nicht gewacht haben, weil sie nicht es ausgehalten haben, die Müdigkeit nach dem guten Essen, ja, nach dem Wein, den sie getrunken haben, wurde sie müde und schläfrig. Und Jesus sagt, bleibt hier und wacht. Und sie schliefen ein. Da war auch wieder nur so ein kurzer Moment vom Tag und sie schliefen ein und sie taten nicht, was Jesus sagte. Und ich glaube später, als das alles vollbracht wurde, was wir noch weiterlesen, wenn die Jünger darüber nachdachten, tat es ihnen im Herzen weh, für ihren Herrn nicht mal vielleicht 5 oder 10 Minuten gewacht zu haben. Und da stellt sich mir auch die Frage, wo ist mein Wächterplatz? Wo soll ich stehen? Wo geht es nicht um mich? Es geht nicht um mich. Wo geht es vielleicht um meinen Sohn oder um meine Tochter? Wo geht es um meine Frau? Wo geht es um meinen Freund? Wo geht es um meinen Vater oder meine Mutter? Weil jetzt einfach dieser Moment da ist, weil diese Zeit gerade da ist, wo kannst du wachen, kannst du ruhig sein. Hier sein, also meinst deinen Platz nicht verlassen, obwohl du ihn verlassen willst, weil der Platz ist irgendwie unangenehm, das ist blöd. Ja? Und doch, du weißt, ich muss hier jetzt wachen, ich muss stehen. Ich will stehen für meine Familie, für meine Freunde oder für vielleicht auch manchmal für meinen Betrieb. Ich muss stehen. Und ich hoffe, wir stehen. Wir sehen das. Und die Jünger haben das da nicht gesehen. Die hatten nicht diesen Moment erkannt, diesen Punkt, der eigentlich da entstand, dass da alles, was jetzt geschieht, nicht mehr rückgängig gemacht wurde. Oder nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wie ging da so ein Wort im Kopf rum? Das heißt, dezidiert. Dezidiert, das ist ja, kommt ja aus dem Lateinisch oder verwandt mit, ich hoffe, ich sage es richtig, die Lateiner verzeihen es mir, decidere, etwas zum Abschluss bringen, entschieden oder eigentlich abschneiden. Und dieses dezidiert, dieses Wort bedeutet auch unwiderruflich, unmissverständlich, resolut, entschlossen, entschieden, energisch, bestimmt. Dass jetzt dieser Moment gekommen ist, dass da kein Zurück mehr gibt. Alles, was jetzt geschieht, wird in die Ewigkeit geschrieben. Oder wird in die Ewigkeit geschrieben. Erkennen wir das manchmal? Manchmal gibt es so Momente, und ich weiß, ihr habt sie ja alle auch schon gehabt, oder viele waren sie noch haben, wo wir inne werden müssen, wo wir ruhig werden müssen, weil wir erkennen, da läuft gerade irgendwas. Und was ist da jetzt mein Plan? Was ist da mein Platz? Wo ist mein Wächter? Oder bin ich jetzt als Wächter aufgestellt? Wo ich vielleicht auch alle Pfeile und alle Dinge, die wo von außen vielleicht in meinen Raum, in meine Familie reingeschossen werden, dass ich sie abwehre. Mit meiner Standhaftigkeit, mit meinem Glauben, mit meiner Ruhe. Manchmal bin ich ganz cool und ruhig. Und manchmal flippe ich aus. Schlage auf den Tisch. Und es ärgert mich. Und ich denke, mit dem Tisch drauf schlagen, wenn es noch stärker ist, ist es noch besser. Dann hilft's. Doch alle anderen schütteln nur den Kopf. Nee, was ist mit dem Scheck wieder los? Ja. Das bringt nichts. Und deiner Familie auch nichts. Aber was ist, wie stark ist es, wenn alle merken, jetzt ist es schwierig oder jetzt ist ein Problem da und der Scheck steht. Du als Vater stehst. Auch wenn dich deine Frau anmacht, deine Kinder blöd hinstelle. Oder du, Frau, wenn der Mann sagt, du bist nicht gut genug. Das können sie sagen. Aber deine Kraft und dein Halt ist nicht deine Frau oder deine Kinder. Den nimmst du von Gott. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. In all unseren Tagen, in unserem Leben, werden wir immer wieder diese Momente haben, wo wir uns entscheiden müssen. Und wo wir auch unseren Sinn einfach daraus ausrichten, um es zu erkennen. Könnt ihr schön die Fenster aufmachen? Ich glaube, sonst geht uns die Luft aus und wir blicken gar nichts mehr. Vielen Dank. Und so war es auch, dass Jesus jetzt ganz tief in sich reinblicken lässt. Und dieses Bild, ist das realistisch, vielleicht die Bibelgelehrten und die, wo es ja vielleicht viel mehr darüber nachgedacht haben, wie das ist, als das Jesaja diese Prophetie ausgesprochen hat. Da war Jesus dabei. Jesus hat es ausgesprochen. Er hatte eine Gestalt und sie sahen ihn nicht mehr als Mensch an. Ja? Er war einfach nur so entstellt. Ja? Es wird so sein, dass er so gedemütigt, so geschlagen, so zerfetzt wurde, dass die Menschen ihn nicht mehr als Mensch sahen, sondern nur noch Fleisch, Fleisch, Blut, eklig, entwürdigt. Er hat es gewusst. Und jetzt steht er an dieser Schwelle, wo dieses Wort, wo er selber Jesaja übermittelt hat, nicht an einen anderen weitergibt, So, du machst es jetzt. Du bist jetzt das Lamm Gottes. Sondern sagt, Gott, der Vater, sagt, du, mein geliebter Sohn, Jesus, du erfüllst jetzt diese Prophetie. Und Jesus sprach, nimm diesen Kelch. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, sagte er erstmal, nimm diesen Kelch von mir weg. Er hat gewusst, diesen Kelch, der wird ihm hingestrickt. Und er kommt nicht dran vorbei, ihn zu nehmen und zu trinken. Er kommt nicht vorbei. Bis jetzt war alles nur Gerede. Bei mir ist in meinem Leben gerade so, ich verkaufe gerade mein Haus und werde im Sommer woanders einziehen. Bis jetzt habe ich nur davon geredet. Aber ich sage euch, eine ganz andere Nummer ist auch zu tun, die Schritte einzuleiten. Und das ist nur ein ganz kleines Bild. Da habe ich viel Schmerzen und viel Trauer auch um das Alte. Aber jetzt kommt dieser Moment, wo Jesus weiß, er muss diesen Kelch nehmen. Und dann sagt er aber noch, doch nicht wie ich will, sondern was du willst. Und vielleicht ist dieses erste Gebet noch, es ist dieser Schrecken da, dieser Kelch, ich komme nicht dran vorbei. Und auch dieses Wissen, Vater, ich will deinen Willen tun. Und dann steht er wieder auf, geht zu seinen Jüngern und die schlafen. Und dann spricht, es ist interessant, dass er der Petrus anspricht. Petrus, konntest du nicht wachen? Petrus, du der Große, konntest du nicht wachen? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Dann sagt er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Auch ein Wort, wo eigentlich für uns so wichtig ist. Wacht und betet. Eure Siege in eurem Leben, eure Siege über eure Probleme, eure Siege in euren Plänen, die vor euch liegen, die werdet ihr nicht in der Schlacht besiegen. Die werdet ihr vorher im Gebet besiegen. Im Gebet werdet ihr eure Siege erringen und dann könnt ihr mutig und stark vorwärts gehen. Das Volk Israel war manchmal so minimiert gegen so eine kleine Schar gegenüber so einer Übermacht an Philistern, sage ich jetzt mal, an einer gegnerischen Macht. Und Jesus und Gott hat durch die Propheten gesagt, geh du hin, ich habe sie in deine Hand gegeben. Und jeder wusste, der erzählen kann, das funktioniert nicht. Und sie gingen im Heroischen, im Kräftigen, im mutvollen Ringen, ich erringe den Sieg, weil Jesus oder weil Gott den Sieg für mich schon errungen hat. Und jeder fiel wahrscheinlich das Herz in die Hose, aber da war einer, der hat gesagt, und das war der Prophet, und da achte ich gerade die Propheten im Alten Testament so sehr, und die waren auch so höher geachtet wie die Könige. Weil die Propheten, die Könige gingen zu den Propheten. Und die Propheten haben ihnen eigentlich dann das Wort Gottes gesagt. Und dann wussten die Könige tun, was sie tun sollen. Wir haben jetzt nicht mehr irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehe, wenn ich zum Prophet gehen soll, also in Sinsheim, weiß nicht, wo in Heilbronn oder hockt, ja, ist auch nicht nötig, weil Jesus zu dir oder weil der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Und du, wenn du mit Gott in Verbindung trittst, du oft genau weißt, was du tun sollst. Und manchmal gefällt mir das nicht. Oder manchmal sagt, es geht nicht. Man denkt ja manchmal, kannst du zählen? Ja. Aber Gott sagt, tu es. Oder leg dir es aufs Herz. Oder du kannst nicht anders. Du kommst nicht drum rum, bis es vollbracht ist. Du bist so lange unruhig, bis du es getan hast. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wenn ihr nicht, drehen wir mal die Sache um, wenn ihr nicht betet und wacht, kommt ihr in Versuchung. Und eine Versuchung ist etwas, das verführt euch. Ja? Es verführt euch. Ein Wort habe ich mal aufgefreut. Viele Menschen erfreuen sich an Dingen, die sie zum Schluss zerstören. Das finde ich irgendwie ein hartes Wort. Viele Menschen erfreuen sich an Dingen, die sie zum Schluss zerstören werden. Das ist Versuchung. Und dann sagt er, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. irgendwie war das immer so am Gesamten, also bis jetzt habe ich es immer so am Gesamten gesehen. Ja, der Geist ist willig, aber ich habe schwaches Fleisch und dann geht es halt nicht. Es ist nicht so. Der Geist, wenn wir leben im Geist, wenn wir wachen im Geist, wenn wir beten, dann werden wir die Verführungen des Fleisches erkennen und gar nicht tun müssen. Wir werden es, und das ist ja das, was Paulus in Römer 8 habe ich erst gelesen, was ihn so fertig gemacht hat. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Weil mein Fleisch mich so verführt und es macht mich fertig. Wir werden aus eigener Kraft es nicht schaffen. Wir können uns so anstrengen, gute Bücher lesen drüber, aber es wird nie so sein, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Aber durch diese Erneuerung, durch das, dass wenn du Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast, als Erlöser, als Retter, als dein persönlicher Retter, und da guck nicht nach links oder rechts, guck dich selber an. Es ist ganz wichtig, dass du selber Jesus annimmst. Und du brauchst keine Angst haben, du wirst nicht wie ich. Du wirst so wie du, wie Gott es für dich gedacht hat. Er hat einen ganz guten Plan und er weiß ganz genau, was so richtig gut ist für dein Leben und was dir gefällt und was dich erfüllt und was dich so zufrieden macht. Was, wo der andere vielleicht sagt, ach, nee, aber für dich reicht es vollkommen aus. Und nachdem er wieder mit seinen Jüngern zum ersten Mal mit Petrus gesprochen hat, ging er wieder weg und dann betete er das Gleiche. Er betete es nochmal, es wird da jetzt nicht mehr wiederholt, ich will es nochmal wiederholen. Und er betete, dass es, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht wie ich will, was ich will, sondern was du willst. Das machte er dreimal für das Beten. Und dreimal und zweimal sah seine Jünger schlafend. Da kam keine Hilfe her. Und ich habe mich gefragt, was hat Jesus diesen Druck, den er so verspürte, diese Angst, diesen Kelch nur noch als Schwert gesehen hat, das ihn kaputt macht. Wie konnte er das überwinden und dann auch wieder sagen, wie er dann in Vers 41 sagt zu seinen Jüngern, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Sieh, der Menschensohn wird in die Hände der Sünde überliefert werden. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Als er in den Garten ging, fiel er zu Boden. Er konnte nicht mehr weiter, er wusste nicht weiter. Er hat gesehen, was kommt und dass dieser Kelch bis zum bitteren oder bis zum letzten Tropfen ausgetrunken werden soll und muss. Es ist seine Aufgabe. Und er konnte es fast nicht aushalten. Und er betete und dann betete er dieses, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dieses Gebet sollten wir uns alle merken. Nicht wie du, nicht wie ich will, Herr, sondern wie du willst. Und ihr werdet in eurem Leben so eine Verwandlung erkennen, weil in diesem Wort Kraft liegt, in diesem Gebet. Weil Jesus, weil Gott einen guten Plan für dich hat. Auch wenn du jetzt das nicht siehst. Und wenn du jetzt in deinem Trübsal, in deiner Drangsal, in deinem Schmerz oder in deinem Altwerden zu erkennen, meine Kräfte schwinden, ich kann nicht mehr so, wie ich will. Ich kann auch nicht mehr dahin gehen, wo ich will, weil ich morgens vielleicht schwer aus dem Bett komme. Dann zu sagen, Herr, hilf mir durch den Tag. Ich hätte es gern anders. Ich will nicht alt werden. Ich will auch nicht schwach werden. Wer will schwach werden? Aber dein Wille soll geschehen. Und das ist etwas, was uns auch hilft, um dieses Problem rumzugehen und weiterzumachen. Vielleicht nicht beschwingt, aber doch sicher. Weil das gibt auch etwas, das gibt auch eurem Herzen Zutrauen. Ein Vertrauen, ein Wort, das ausgesprochen wird. In der Literatur spricht so einer so aus, Pascal Mercier, das Gewicht der Worte, da sagt er etwas, aber das ist Literatur, aber doch hat es irgendwie, spricht es so in die Ewigkeit rein, finde ich. Erst wenn etwas benannt oder ausgesprochen wird, wird es lebendig. Und so finde ich das auch da im Wort Gottes. Da stehen so viele Verheißungen drin. Und wir nehmen sie manchmal gar nicht an. Aber wenn wir sie annehmen würden, wenn wir sie nehmen sagen und Jesus oder Gott daran erinnern an seine Versprechen. Hast du schon mal Gott an seine Versprechen erinnert? Dann tu es. Denn Gott ist wahrhaftig, Gott ist ehrlich. Er tut, was er sagt. Auch in deinem Leben. Und es wird was verändern in deinem Leben, wenn du diese Einstellung kriegst. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Wir können uns darauf verlassen. Und ein Bild war auch, da bist du schon 10, 12 Jahre, 11 Jahre in der Schule und du hast gezeigt, dass du die Leistung bringst, die von dir verlangt wird. Und es ist jetzt aber immer noch so, dass du vor jeder Prüfung, vor jeder Arbeit Angst hast, wie, ich weiß gar nicht, du hast Angst und es lähmt dich. Und die Tage vorher oder der Abend vorher kann man nichts mit dir anfangen. Und du denkst, das ist wie so ein magisches Denken. Wenn ich jetzt nicht ruhig bin, wenn ich jetzt nicht dran denke an die Arbeit morgen, dann kann ich die Arbeit nicht schaffen. Oder wenn es um die Arbeit geht, der Auftrag, der morgen endlich mal ausgeführt wird, wo du schon Monate, Jahre lang dran planst und morgen soll es anfangen und du warst hier verrückt. Erinnert euch dran, was Gott bisher mit euch getan hat. Und sprecht es aus, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschehen. Das ist manchmal auch ein Götter, euer Wille, euer Bild, das ihr habt am Geschäft. Ja, das muss alles gut laufen, ich möchte als zuverlässig sein, ich möchte keine Fehler machen. Und wenn ein Fehler geschieht, dann haust du mit der Faust auf den Tisch. Das sind Götter, das zieht euch und das entzieht euch aber der Lebenssaft und die Lebensfreude. Und das ist nicht nur im Geschäft so, ihr nehmt es mit nach Haus. Das machen Götter. Götter ziehen sich immer mehr, die wollen immer mehr, dass du zu ihnen kommst und dich rausnimmst aus dem Leben. Und das erkenne, dass wir auch mal einen Fehler machen dürfen. Alle werden mal Fehler machen. Aber irgendwie kam das bei dir nie an. Und Gott wird es hinausführen. Und du hast doch bis hierher erfahren, bis hierher hat er dich gut geführt. Wieso soll er jetzt aufhören? Hat Gott mal gesagt, ab bis dahin, dann höre ich auf? Nee, bis in alle Ewigkeit dürfen wir uns auf ihn verlassen. Und jetzt kommt dieser Verrat von Judas. Und ich finde, diesen Kuss vom Judas, es macht mich echt fertig. Wen hat Judas getrieben, so eine Idee zu spinnen? Eine andere Übersetzung heißt Rabbi, Rabbi. Und er ging zu ihm hin und küsste ihn. Wie intim, wie persönlich ist doch ein Kuss. Und wer hat Judas, der hat doch keine Sache, der ist, den nimmt fest. Es kommt das sowieso mal raus. Oder es kommt das sowieso raus. Und der, nee, ich mache das so. Der nimmt doch nachher die Schar, ja, ihr seid jetzt die Schar von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten. Und dann sagt er so, Knüppel, Schwerter, alles in der Hand. Und zu dem ich hingehe, irgendwie, ich glaube, Judas hat sich auch richtig wohlgefühlt in seiner neuen Position. Endlich hat er mal gesagt, den Menschen gesagt, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, der hat es irgendwie nicht unter die Füße gekriegt, was Jesus war. Er hat es auch nicht unter die Füße gekriegt, was die Frau mit dem Alabasterfläschchen getan hat. Das hat ihn voll auseinander. Wie kann Jesus das gut finden? Er hatte einen Knall. Und all die Dinge haben das dazu geführt, dass Judas tatsächlich das zu den hohen Priestern gesagt hat. Und er ging hin und sagte, Rabbi, Meister zu haben. Meister, mein Meister, komm her. Und dann küsste er ihn. Boah, ich finde es so abartig. Und dann legten sie Hand an ihn. Und einer, der dabei stand, ein anderer, der haut ihm vom Priester oder vom Helfer das Ohr ab. Und dann sagt Jesus das: Seid ihr mit Stöcken und Schwertern zu mir gekommen? Jeden Tag ist er im Tempel gewesen und war da. Und da macht er jetzt so einen Aufriss. Was ist da los? Und dann sagt er aber damit die Schriften erfüllt werden. Die Schriften werden sich erfüllen. Das Wort Gottes wird sich erfüllen. Das, was hier steht, ist Gott, Wort Gottes. Und wir dürfen es nicht nur als Buchstabe reduzieren. Wir lesen es, wir sollen darum ringen und der Heilige Geist, der in uns ausgegossen ist, darum bitten, dass er uns das Wort aufschließt, dass wir es begreifen können. Du kannst nicht nur denken, wenn ich viel lese, werde ich ein guter Christ. Das ist eine Torheit. Das ist törichtes Denken. Der Geist macht lebendig. Und der Geist schließt euch auch das Wort auf. Und der Geist, der macht so viele Dinge. Aber wir dürfen wissen. Dass sich das Wort Gottes erfüllen wird, auch in deinem Leben. Und vielleicht manche Prophetien oder manche Aussage in deinem Leben, wo schon Jahre her sind und du denkst, wann wird denn das geschehen? Es wird sich erfüllen zu seiner Zeit, nicht zu meiner. Ich überlege mir dann, das mache ich so und so und so, ich gehe jetzt kluge Schritte und doch geschieht es ganz anders. Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen, aber damit die Schrift erfüllt werden. Und dann geschieht das, was Jesus vorher schon ausgesprochen hat. Und in Vers 50, und es verließen ihn alle und flohen. Alle. Petrus auch. Alle. Das Wort, was Jesus gesagt hat, ist eingetroffen. Und keiner, der auch sagte, ja, ich werde dich auch nicht verlassen, der nahm die Beine in die Hand und wollte nur noch weg. Denn das, was jetzt geschieht, das haben sie nicht begriffen. Und es war, da war auf einmal auch alles weg, was Jesus war und was Jesus getan hat und Jesus je gesagt hat. Da war erstmal nur Angst. Und es muss uns auch, wenn Angst in unserem Leben kommt, müsste das identifizieren als etwas, was nicht von Gott kommt. Ihr müsst es identifizieren, das blöde Wort, ihr müsst es einfach sehen. Wenn Angst in eurem Leben kommt, dann dürft ihr sagen, Jesus, das ist nicht von dir, gell? Hilf mir, oder ich will dir die Angst geben, gib mir ein reines Herz, gib mir ein mutiges Herz, ich will weitergehen, weil ich weiß, es ist nicht von dir. Und dieses Gebet wird erhört, ich kann es euch versprechen, es stimmt. Aber da war nur Angst. Und ich glaube, wir hätten es alle so gemacht, die wir mit Jesus gegangen sind. Wir haben die Fülle gesehen, wir haben diese Heilungskraft gesehen, wir wollten nur noch gern mit ihm sein. Und dann war der gefangen genommen von so ein paar, was weiß ich, und dann noch doch der Judas, einer von uns hat ihn verraten. Und wie eklig er ihn verraten hat. Und wie auch Judas dieser eklige Verrat schlecht kam. Ja. Wir werden es später noch sehen, in andere Predigten. Und so kommen wir jetzt wieder an den Anfang. Der nackte junge Mann ist immer noch auf der Flucht und er ist nicht mehr zu finden. Aber was wir in unserer Hand haben, ist dieses Leinenhemd, das er um seinen Leib gehabt hat. Und mich hat das Wort nicht losgelassen. Ein junger Mann folgt Jesus nach. Also er war nicht von den Jüngern. Die Jünger sind alle weg. Irgend so ein Jüngling hat so ein, über seinen nackten Leib ein Leinenhemd drüber. Wahrscheinlich so lang, ich weiß nicht. Und ich dem einfach nachgelaufen. Den Rabauken, den Wachen und die Jesus festgenommen haben. Und einer dreht sich vielleicht um und sieht und packt ihn einfach, diesen jungen Mann. Und der kriegt so eine Panik, schlüpft sich selber aus seinem Leintuch und haut ab. Muss wahrscheinlich ein kurioses Bild gewesen sein, wenn da so ein nackter Mann rumspringt. Aber der ist weg. Und jetzt haben sie nur noch dieses Leinenhemd. Und das Leinenhemd, das hat mich nicht losgelassen. Und ich dachte, was ist denn das Leinenhemd? In der Bibel begegnen uns immer wieder Leinenhemden. Und ich habe es aufgeschrieben. Nur mal ein kleiner Exkurs. 4 Stellen. Jetzt darf ich euch bombardieren. Die erste Stelle ist in Levitikus 16, Vers 4. Levitikus, ist das dritte oder vierte? Ich krieg's immer nicht. Dritter? Dritter. Also 3. Mose 16, Vers 4. Manche Bibeln steht Levitikus. Und da steht über das Leinen, da geht es über den Priester, wie er in das Allerheiligste oder wie er in den Tempel geht. Im heiligen Leibrock aus Leinen anziehen. Also dieser Priester ging mit einem Leinenkleid in den Tempel. Oder in Sprüche 31, Vers 22, da kam ich habe mit der Tina über das letzte Kapitel, Sprüche-Kapitel gesprochen, da heißt es über diese Frau, über diese tüchtige Frau, aus feinen Leinen und rotem Purpur wird sich ihr Haus kleiden. Oder manchmal steht da Byssus, ich glaube Byssus ist Baumwolle, Leinen und was weiß ich was noch. Da kommt auch dieses Leinen, also Leinen trugen welche, die wohlhabend waren, die klug gehandelt haben. Und in Offenbarung 15, Vers 6, werden sogar in der Offenbarung die Engel in Leinen gekleidet. Gekleidet in reines, leuchtendes Leinen. Und in Offenbarung 19, Vers 8, wird die Braut, die Jesus entgegen, also wir, die wir mal Jesus begegnen im Himmel, wir werden uns kleiden in leuchtend weißes, reines Leinen. Und da steht dann noch in Vers 8 oder in der Verlängerung, und das Leinen, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Ich weiß nicht, was es jetzt für jeden Einzelnen zu bedeuten hat. Ich wollte es euch nur zeigen, dieses Leinen und dieser junge Mann, der dieses Leinen anhatte und wieso Markus ihn erwähnt hatte. Ich weiß es nicht. Aber weil er dieses Leinenhemd anhatte, glaube ich, hat es was für uns zu sagen. Die wir vielleicht auch manchmal auf der Flucht sind. Nackt und bloß. Aber wir werden mal, und jeder kriegt dieses Versprechen, dieses Leinenhemd anhaben. Vielleicht nicht hier auf der Erde, aber bei ihm, wenn wir ihm gegenüberstehen, werden uns freuen und fröhlich sein. Und es wird nach all diesen Kämpfen und Ringen in unserem Leben ein gutes Ende haben. Herr, ich danke dir für das Wort, das du uns heute gegeben hast. Ich danke dir für deine Fülle, deine Gaben, deine Güte, die du uns gibst und dass du, Jesus Christus, diesen Kelch genommen hast und getrunken hast bis zum letzten Tropfen. Und dass die Menschen, die ganz nah an dir waren, die dich alle verließen, aber du hast es ihnen nicht übel genommen. Du hast es ihnen gesagt, damit sie danach erkennen, was sie getan haben. Zum Heil, zu ihrem Heil, zu unserem Heil. Und so führst du auch unser Leben. Und ich danke dir dafür. Amen.